Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Lars Sebastian, herzlich willkommen zur Episode 50. Ein kleines Jubiläum können wir hier feiern. Glückwünsche und Gratulationen und natürlich Abonnenten nehmen wir sehr, sehr gerne entgegen. Also insbesondere für Abonnenten sind wir immer sehr empfänglich. Und ich muss euch an dieser Stelle jetzt mal ein kleines Lob aussprechen, denn ihr werdet wirklich von Ausgabe zu Ausgabe, werdet ihr zwei besser. Wirklich. Ja, ihr lacht. Ich meine das ernst. Und ich wachse übrigens auch mit an euch. In meinem Personalausweis standen anfangs 1,75. Gefühlt bin ich jetzt schon 1,76. Und während ich jetzt diesen Premium-Gag einfach mal ein bisschen nachwirken lasse, verlese ich einfach die heutigen Themen. Wir sprechen über das Thema: Die Korrektur ist da. Kommt da noch mehr? Niemand braucht deutsche Aktien, hat Invesco-Stratege Paul Jackson neulich gesagt. Wir diskutieren die Frage, hat er recht? Wir sprechen über Hedgefonds-Guru Bill Ackman. Der hat nämlich Nike gekauft und da ist die Frage, ja, sieht er da irgendwas in der Aktie, was wir möglicherweise nicht sehen? Wir haben eine Hörerfrage mitgebracht, wie immer. Wie umgehen mit der Sparrate bei steigendem Depotwert? Das hat uns Robert gefragt. Gehen wir auf jeden Fall nachher drauf ein. Dann die nächste Frage, ist BYD der VW-Zerstörer? So. Dann das sechste Thema, diese ETFs braucht kein Mensch, sagt Sebastian. Und Thema Nummer 7, da klärt uns Lars auf, warum dänische Anleger sehr, sehr glücklich sind. Und ja, die heutige Hörerfrage, wie gesagt, die kommt von Robert, heißt er. Auch wieder eine sehr gute Hörerfrage. Und ihr könnt auch welche einsenden an die E-Mail podcast@by-the-dip.de. Hängt wie immer hinten drin in den Shownotes das Ding und ja, jetzt sofort los irgendwie. Nach meinem Kompliment und diesem Premium-Gag irgendwie kann ich jetzt gar nicht mehr reden so richtig. Aber die einen sagen ja, manche munkeln ja, ich sollte sowieso mal erst ein Rhetorikseminar belegen. Recht haben sie. So, also rein ins erste Thema. Die Korrektur ist da. Kommt da noch mehr? Sebastian.
Lars.
Oder ist das ein Lars-Thema?
Lars hat die Frage mitgebracht. Vollmundig auch noch als Korrektur alles bezeichnet. Da möchte ich gar nicht einsteigen erstmal.
Eine Korrektur ist das, was, also das bei Corona, ja, das war für Sebastian ein Korrektürchen. Also das, was Sebastian als Korrektur bezeichnet, das müssen wir erst noch erleben. Das muss erst noch kommen. Das wird hoffentlich nie auf uns zukommen. Also die einfache Antwort ist ja. Aber ich möchte hier nicht die Zeit unnötig verkürzen, auch wenn ich wahnsinnig Hunger habe. Ich habe übrigens überlegt, Böhmermann ist immer im Podcast. Das finde ich aber derart unhöflich. Da haben mir meine Eltern dann doch mit auf den Weg gegeben, nee, das machst du bitte nicht. Also, Korrektur kommt dann noch viel mehr. Entschuldigung, die Korrektur, streng genommen, ist das natürlich, ich glaube, Sebastian hat einen ganz schönen LinkedIn-Post gemacht. Also, was darf man überhaupt Korrektur nennen, was nicht? Ich glaube, eine 5%-Korrektur kommt jedes Jahr und 10% alle 1,5 Jahre. Von den 10% sind wir noch weit entfernt. Ich mache es mal ganz klar. Ich glaube, dass der schwache Monat September dazu führen wird, dass wir vielleicht eine leichte Korrektur sehen. Meine Zielzone dafür im DAX beträgt 18.000 bis 18.200 Punkte. Im S&P 500 könnte ich mir vorstellen, dass wir so um 5.250, 5.300 Punkte sehen. Mehr nicht. Und da mussten wir mal ganz kurz hier mit dazufügen. Aktuell ist der DAX bei 18.000. Also nicht, dass er im Laufe des späten Freitags das Korrekturziel schon erreicht. Dann ist es natürlich nicht so eine seherische Qualität. Momentan handelt der DAX bei 18.627 Punkten, der S&P 500 bei 5.518 Punkten. Also 3-4% Punkte noch mehr. Und das war es aus meiner Sicht dann auch.
Klare Aussage. Aber ich muss sagen, ich meine, wirklich, also Korrektur schön und gut, aber wir sind im S&P 2,5% unter dem Schlusskurs Allzeithoch. Also Ich weiß nicht, ob wir dafür nicht ein neues Wort jetzt definieren müssten als Korrektur oder
Konsolidierung.
Ja, nenne es Konsolidierung. Also ich finde generell, wir hatten ja auch in der letzten Ausgabe schon, ja, einen Schlagabtausch hatten wir jetzt nicht, aber du hattest ja schon auch richtigerweise gesagt, es könnte schwieriger werden im September, auch saisonal gesehen. Ich habe noch dagegen gehalten, ja, mit dem Flowdesk von Goldman Sachs. Bleibe ich noch dabei? Also da müssen wir erst noch ein bisschen mehr sehen, da hast du recht und vielleicht kommen ja auch die Ziele. Aber das, was jetzt so mal so ein Rücksetzer, ich habe das auf Bloomberg gelesen und in vielen Finanzmedien so, größte Rücksetzer seit dem Manic Monday und dann denkt man, Wunder, was da los ist, aber in Wirklichkeit, also wir stehen ja fast noch in den Indizes auf Allzeithoch. Wenn wir mal manche Tech-Aktien reinschauen, Nvidia, ja, da war ein bisschen mehr los, aber es gab auch Branchen wie jetzt Basiskonsum oder auch Versorger oder auch US-REITs, die sind sogar gestiegen. Also von daher, innerhalb der Marktstruktur kann ich bis jetzt auch nicht erkennen, dass irgendwie hier was gebrochen wäre, außer dass einzelne Sektoren mal ein bisschen schwächer sind. Also warten wir mal ab, aber ich will nur sensibilisieren dafür, dass mittlerweile das Wort Korrektur oder auch größerer Einbruch also schnell in den Mund genommen wird, wo wir eigentlich noch gar nicht von irgendwas Dramatischem am Markt reden können. Also ich bin da entspannt.
Aber wir haben das Wort ja auch in den Mund genommen, Sebastian. Wir haben ja auch
wir geschrieben. Wir wollen Klicks.
So ist das. Wir wollen Aufmerksamkeit haben. Na komisch. Da sind die anderen ja, da sind wir ja komplett anders als die anderen. Mhm. Nein, also Colgate hat eine Allzeithoch gemacht. Das heißt, ja, du hast vollkommen recht. Irgendwie muss man das irgendwie trennen. Also ich glaube, für einige Tech-Titel, Halbleiter-Titel trifft das durchaus zu. Auf die Indizes wahrscheinlich noch nicht. Also es sei denn, die wird jetzt ein bisschen weiter ausgeweitet. Und ich glaube aber, dass das vielleicht sogar noch ein bisschen weiter gehen könnte, weil mich würde jetzt noch mal interessieren, Lars, also was macht dich da so sicher, dass das jetzt tatsächlich dann bei bestimmten Punktewerten im S&P dann auch wirklich vorbei ist, dass das gegessen ist? Weil ich glaube, dass das vielleicht wirklich ein bisschen was Größeres sein könnte, weil wir aktuell ja in der Phase sind, dass sich die inverse Zinsstruktur zumindest ein wenig auflöst. Also die ist immer noch da, die inverse Zinsstruktur. Da könnte man jetzt auch vortrefflich diskutieren. Ist das jetzt wirklich der Rezessionsindikator? Schlägt der jetzt endlich an nach, ich glaube, 24 Monaten inverser Zinsstruktur oder mindestens mal 18 Monaten? Das ist natürlich, das wäre wahrscheinlich Kokolores, das zu sagen. Aber worauf ich hinaus will, ist, also die Zinssenkung, die wird kommen. Das wissen jetzt alle, die großen Adressen, die haben jetzt höchstwahrscheinlich also auch in den letzten Monaten oder halt auch in den letzten beiden Jahren vortrefflich Geld verdient am Aktienmarkt. Und die könnten ja jetzt auch auf die Idee kommen zu sagen, ja, also wir packen jetzt das Geld, was wir in bestimmten risikoreicheren Aktientiteln hatten, die Gewinne, die nehmen wir jetzt einfach mal teilweise so ein Schüppchenweise raus und packen das dann in den Anleihenmarkt. Und das ist, das ist meine Frage, die ich an euch mitgeben möchte. Und insbesondere, brauchen wir jetzt wirklich die 50 Basispunkte Zinssenkung, die jetzt gerade rotieren und virulent sind für die Fed?
Also das ist mir zu viel Makro für eine Aussicht von anderthalb Quartalen. Ich glaube, dass du am Ende des Tages müssen auch die Großen reagieren. Wenn die Märkte wieder steigen, dann müssen sie Aktien kaufen, weil du die Performance nicht verpassen darfst. Und die Zielzone, die ich da jetzt genannt habe, ist eine, die sich aus der Technik, aus der Charttechnik heraus ergibt. Und damit sind wir dann bei einer Wahrscheinlichkeit, wenn es gut gemacht ist, irgendwo bei 70%. Ich würde auch gar nicht so sehr darüber nachdenken, wie weit jetzt Aktien fallen, sondern vielmehr diesen Dip im wahrsten Sinne des Wortes kaufen. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir ein sehr starkes viertes Quartal, eigentlich einen sehr starken November, Dezember sehen werden. Und die Statistik in Wahljahren ist nochmal ungleich viel aussagekräftiger. Einfach nur die statistischen Werte. Also dass wir in einem Wahljahr einen schwachen November, Dezember sehen, das gab es praktisch nie. Und die Entwicklung der Liquidität gibt das meines Erachtens auch her. Und von daher, ja, buy the dip, please, do it.
Buy the dip, so wie ich letzte Woche bei Nvidia. Das
denken wir mal. Ja, fast so. Und danach haben sie dann auch den größten absoluten Verlust aller Unternehmen aller Zeiten geliefert. Mehr als die Marktkapitalisierung von SAP ging da innerhalb von einem Tag verloren. Aber ich sag's ja, Sebastian, das wäre für mich natürlich, ach, Nvidia bei $90 und Sebastian hat sich $20 höher gekauft. Das wäre natürlich wunderbar, aber das wäre ein vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk. So weit will ich gar nicht gehen.
Ich habe Pulver trocken. Ich kaufe auch bei 90 nochmal. Also immer. Mich stört das gar nicht, dass die Nvidia jetzt ein bisschen runtergegangen ist. Also da bin ich ganz entspannt. Auch was hier im Justizministerium sich anbahnt. Also das sind Dinge, die ständig alle Tech-Firmen betreffen. Ich fand, da hat man einfach Gewinne mitgenommen. Aber Timo, um noch schnell auf deine Frage zu antworten. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass Fondsmanager Gewinnmitnahmen tätigen und rausgehen, weil die in den letzten Jahren immer bestraft wurden, wenn sie rausgegangen sind, weil jeder Dip, egal wie groß, massiv wieder gekauft wurde. Und wenn du dir mal die Zuflüsse in die amerikanischen Geldmarktfonds aktuell anschaust, also da hatten wir sogar letzte Woche einen Rekordzufluss, das sind über 6 Billionen Dollar, also so das 1,5-fache der deutschen jährlichen Wirtschaftsleistung, geparkt im Geldmarkt. Und diese Zinsen, die du da aktuell noch abgreifst, die werden in Kürze fallen, wenn die Fed die Zinsen senkt. Also da ist jetzt bis jede Zinssenkung von heute bis Ende 2025 ist eingepreist, dass die Fed jedes Mal, also zumindest Stand jetzt, den Zins senken wird. Das heißt, dieses Geld verzinst sich jetzt noch zu 5%, bald vielleicht nur noch zu 3,5% oder 3%. Ergo, ein paar Billionen könnten von dort auch noch umgeschichtet werden in den Aktienmarkt. Und dann geht's richtig ab in meinen Augen. Also deswegen, aber große Rücksetzer erwarte ich jetzt hier nicht.
Aber wenn ich doch weiß, dass die Zinsen fallen und ich habe irgendwie ein echt großes Portfolio, dann denke ich ja nicht nur in, wo hole ich jetzt die größtmögliche Performance raus, sondern denke ich ja auch, wie verliere ich am wenigstmöglichen Geld. Also, ich muss wirklich ein sehr könnt ihr mir nicht mal zum Geburtstag ein Rhetorikseminar schenken?
Ja, ich schenke dir eins.
Damit das hier alles mal ein bisschen flüssiger vonstatten geht. Ich habe übrigens 5-mal im Jahr Geburtstag. Also, ich wollte darauf hinaus, dass die halt nicht nur in Performance denken, sondern halt auch in Risikovermeidung. Und da ist es doch so, dass wenn ich jetzt die Chance habe, mir 5% am langen Ende einzuloggen, und das ist die letztmögliche Chance, dann mache ich das jetzt. Wenn ich Gewinne habe, die realisiere ich jetzt, sorge dafür, dass meine Performance für 2024 einigermaßen stimmt und logge mir was am langen Ende ein. Das heißt ja nicht, dass alles rausgeht und alles dann sozusagen umgeschichtet wird. Also dafür sind jetzt die Bewegungen höchstwahrscheinlich auch viel zu niedrig. Aber dass jetzt gerade höchstwahrscheinlich doch eine Asset-Klassen-Rotation auch stattfindet, also das halte ich jetzt für nicht so unplausibel.
Also du kriegst am langen Ende nur 4, noch länger sogar nur weniger als 4. Und damit bist du dann bei der Hälfte dessen, was der Aktienmarkt im Durchschnitt abgeworfen hat. Gemessen am S&P 500 ist es sogar nur ein Drittel.
Also aber es kann null Risiko.
Null. Ja, aber dafür brauchen wir ja keinen Fondsmanager.
Also wenn man jetzt die Rating-Agenturen
glaubt. Ja, aber das denkst du vielleicht, ja, weil du arm bist, denkst du, wenn ich mal reich bin, will ich nicht wieder arm werden. Aber die haben ja den Performance-Druck am Ende des Tages, dass die, da geht es ja, zumal es ist ja, du erhältst ja mit 3,5% deine Kaufkraft, das ist kein Vermögenszuwachs mehr. Und das,
aber ein Pensionsfonds interessiert sich möglicherweise nicht nur für die Nvidia-Rendite. Klar müssen die da auch was abholen, aber die können das eben nicht so zulassen, dass Nvidia da einmal an einem Tag einfach mal die Market Cap von Coca-Cola vernichtet.
Ja, die gehen ja nicht in den Einzelmarkt. Die Pensionsfonds haben eine ganz ordentliche Rendite in der Vergangenheit. Die müssen ja, da sie bilanzieren, müssen sie ja auch ihre Zahlen offenlegen. Und sie haben zumindest mal die Markt in etwa die Marktrendite erzielt. Und das kannst du nur, wenn du auch einen Aktienanteil hast. Also das wäre ein strategisches Umschichten in Anleihen. Das hätte eigentlich schon stattfinden müssen.
Na gut. Ich muss auch sagen, du musst ja auch unterscheiden zwischen verschiedenen Kategorien von institutionellen Anlegern. Also als Pensionsfonds hast du ja gewisse Verpflichtungen und Cashflows, die du erwirtschaften musst. Da wirst du sicherlich einen höheren Anteil an Anleihen auch wählen, weil du am Ende des Jahres x Milliarden Dollar oder Euro einfach haben musst, die in irgendwelche Pensionskassen gehen. Ein Family Office kann aber da zum Beispiel auch viel freier denken. Und ich sehe momentan auch, viele haben einfach noch Geld geparkt, weil sie sich am kurzen Ende noch 5% abgreifen. Aber wenn das nicht mehr gegeben wird oder gegeben ist, dann werden viele auch sagen, na ja, also Lars hat das neulich in einem Webinar, was wir gehalten haben, gut zusammengefasst. Wenn du jetzt ein institutioneller Investor bist oder generell ein US-Investor und du kriegst 5%, ohne den Finger krumm zu machen, dann ist das viel attraktiver, als zu sagen, naja, 3% Dividendenrendite mit Aktienrisiko. Aber in dem Moment, wo diese 5% deutlich abschmelzen, wirst du natürlich auch wieder risikotoleranter und sagst, na, da gehe ich doch mal mit einem gewissen Kapital wieder in den Aktienmarkt. Und natürlich von den 6 Billionen Dollar, da darf man sich nichts vormachen, da wird nicht alles in den Aktienmarkt gehen. Aber das ist auch Kapital dabei, welches einfach mal geparkt ist zu 5% und welches dann wieder zur Arbeit geschickt wird, wenn es halt einfach nicht mehr so attraktiv ist, dort das Geld zu parken. Also das sind, wie gesagt, 6,4 Billionen. Also lass da nur mal eine Billion wieder in den Aktienmarkt drüber fließen.
Ja, Ja, am Ende also des Tages müssen trotzdem gerade ein paar Leute auf den Verkaufsknopf gedrückt haben. Ansonsten würden die Kurse ja nicht runtergehen. Aber hey, lass uns an dieser Stelle einen Cut machen und rübergehen zum nächsten Thema. Denn ich finde, dass diese Aussage, die Paul Jackson getätigt hat von Invesco, doch durchaus interessant ist. Und zwar hat er in einem Interview mit der Welt gesagt, also deutsche Aktien braucht kein Mensch. Und das war, glaube ich, auch die Headline, die sie daraus gemacht haben. Natürlich hat er in diesem Interview noch viel, viel mehr gesagt. Aber ja, wie steht ihr dazu?
Ich zitiere mal ganz kurz, bevor wir es diskutieren. Denn die Welt am Sonntag, da war das ja, hat eine Feststellung gemacht. Und Deutschland hat einige echte strukturelle Probleme. Und darauf hat Paul Jackson, also CIO von Invesco, amerikanischer Vermögensverwalter, verwalten 1,5 Billionen Dollar, also keine kleine Summe, Folgendes gesagt. Früher kam ein internationaler Investor nicht an deutschen Aktien vorbei, wenn er auf diese Branche setzen wollte. Heute setzt er auf Tesla, auf japanische Firmen oder auf chinesische Elektroautohersteller. Die traurige Wahrheit ist, ein internationaler Investor, der heute sein Geld breit gestreut global investieren will, kann Deutschland beruhigt links liegen lassen. Niemand braucht deutsche Aktien.
Werbung. Hast du einen klaren Überblick über dein Portfolio? Weißt du, wie effizient und sinnvoll deine Anlagen diversifiziert sind? Wenn du bei diesen Fragen nicht 100% sicher bist, dann könnte unser neuer Partner Liquid die Antwort für dich haben. Liquid ist ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, der maßgeschneiderte Anlagelösungen für langfristiges Vermögenswachstum anbietet und Privatanlegern den Zugang zu exklusiven Anlageklassen wie Private Equity und Venture Capital ermöglicht. Bereits 6-mal in Folge wurde Liquid vom renommierten Kapitalmagazin zu einem der Top-Vermögensverwalter Deutschlands gekürt. Für kurze Zeit bietet dir Liquid jetzt einen kostenlosen Depotcheck an. Dabei erhältst du einen detaillierten Einblick in dein Portfolio inklusive einer transparenten Übersicht über Risiken, versteckte Kosten und Renditechancen. Dieser Check hilft dir, herauszufinden, ob dein Vermögen optimal aufgestellt ist und wie du deine Anlagestrategie verbessern kannst. Und das alles völlig unverbindlich. Interesse? Dann schau dir das Angebot auf liquid.de/dip an. Das schreibt man liquid.de/dip.
Das ist doch wunderbar für unseren Podcast. Was sagt ihr? Braucht noch irgendjemand deutsche Aktien?
Also ich finde diese Aussage ziemlich dämlich. Das ist genauso smart, als wenn ich sagen würde, niemand braucht Invesco-Fonds. Also das würde ich natürlich niemals sagen, weil Invesco hat sehr, sehr gute ETF-Produkte und wahrscheinlich auch sehr, sehr gute aktiv gemanagte Fonds. Aber da jetzt einfach mal über einen Kamm zu scheren, auch mit der Begründung, ja, also wenn ich jetzt hier Deutsche Bahn fahre, die kommen ja andauernd zu spät, was ist denn eigentlich mit Deutschland los? Dann ist das doch schon ein bisschen arg dahergeschwafelt. Und er hat allerdings einen Punkt, wenn er sagt, ja, also Deutschland macht konjunkturell gerade einiges nicht so gut. Links und rechts und insbesondere auch in den USA, also links und rechts in Europa, Italien, Spanien, andere, Frankreich und insbesondere auch die USA, über die wir ja eben auch schon gesprochen haben, in puncto Liquidität, pumpen fiskalpolitisch einiges rein, nur Deutschland spart. Ich finde, da hat er auch irgendwie wieder einen Punkt. Ich meine, man kann jetzt sagen, ja, wenn die nächste richtig große Krise in Deutschland kommt, dann sind wir halt einigermaßen gut gestählt. Aber aktuell, jetzt gerade, geht halt konjunkturell auch irgendwie nichts. Und ob das jetzt nur was mit der Fiskal- und Ausgabenpolitik zu tun hat, da kann man natürlich auch vortrefflich drüber streiten. Das hat mit Sicherheit auch mit anderen Aspekten zu tun, mit Überregulierung und mit einer nicht besonders smarten Wirtschaftspolitik. Aber Deutschland, deutsche Aktien, ich will jetzt einfach mal ein Plädoyer für deutsche Aktien halten. Ich glaube schon, dass man die im Portfolio braucht, auch wenn ich kein Riesenfan von jetzt beispielsweise dem DAX bin. Aber wir haben hier Unternehmen wie die SAP, Infineon, die Siemens, die Münchner Rück und ich würde sogar aus der zweiten Reihe, auch wenn das jetzt zuletzt keine Erfolgsstory war, auch nochmal eine Teamviewer mit dazu holen. Weil das halt auch einfach Unternehmen sind, auch die Teamviewer, die irgendwie ein solides, auch einigermaßen zukunftsträchtiges Geschäftsmodell hat, weil die bieten ja auch Lösungen an für die Industrie 4.0, für diese ganzen virtuellen Brillen und so weiter. Und Ja, da kann man sagen, das war irgendwie eine Christbaum-Chart-Aktie, die ist in Corona gut gestiegen und dann ist sie zusammengekracht. Aber wie ging es denn DocuSign und Zoom und anderen Tech-Titeln? Da würde ja jetzt auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, also amerikanische Tech-Aktien aus der zweiten Reihe, die braucht nur wirklich kein Mensch. Also ehrlicherweise finde ich die Aussage ziemlich harsch und auch ärgerlich.
Lars, bist du?
Ja, also grundsätzlich, wenn man das als Überschrift sehen will, so ein bisschen pauschalisieren kann ja da nie ganz richtig sein, stimme ich ihm zu. Ich glaube, dass man zu fast allen Werten einen internationalen, also wenn man jetzt bewusst sagt, ich will aber keine deutschen Aktien, dann heißt das ja auch, ich muss dann eine Aktie finden aus dem internationalen Portfolio, die mindestens genauso gut ist oder besser. Mir ist ja als Anleger in der Regel vollkommen egal, wo die herkommen. Und insofern würde ich ihm zustimmen. Ich glaube also, dass der Aktienanteil, es gibt einige Weltmarktführer, große Investoren sehen wir, gehen weltweit momentan eher nicht in Nebenwerte rein. Von daher gibt es da sicherlich auch die von Timo genannten guten Unternehmen. Aber neben einer Münchner Rück, also sowohl eine SAP als auch eine Infineon, finde ich im Ausland bessere Unternehmen aus der gleichen Branche. Von daher würde ich das vielleicht konkretisieren und sagen, Aktienanteil von 10% oder 12%, wenn man vielleicht Dividendenanleger ist, vielleicht auch 15%, okay, kann man auch deutsche Aktien haben, aber nichtsdestotrotz ist das, was mal ein Standortvorteil war, ist mittlerweile ein Standortnachteil und ich bin auch sehr kritisch, ob der kurzfristigen Zukunft, weil mir jede Vision nicht nur mir, sondern auch den Politikern, aber auch bei mir, dann ist nicht die Vision, wie sich das in den nächsten Jahren verbessern wird. Ich könnte also ein Qualitätsportfolio sehr gut auch ohne deutsche Aktien aufstellen.
Also ihr drückt euch ja in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage, ich komme gleich noch drauf, ja noch sehr, sehr gewählt aus. Bleiben wir nochmal bei den Zahlen. Also ich finde, er hat objektiv gesehen momentan recht, als global agierender Investor. Deutschlandanteil MSCI World 2% oder weniger, das merkst du dann nicht, das ist wurscht, ob du da Deutschland drin hast. Und auch in Europa muss man sagen, vor uns die Aktienmärkte in europäischen Indizes, Großbritannien ist höher gewichtet, Frankreich, die Schweiz, also wir sind da auch noch auf Platz 4 oder nur noch auf Platz 4. Also ich finde, er legt da schon den Finger in die richtige Wunde. Und auch wenn wir gucken, ich meine, Lars, du hattest es angesprochen, auch unsere Standortvorteile. Wir hatten, gerade kam eine Statistik wieder raus, wir werden in den nächsten 2-3 Quartalen real so gut wie gar nicht wachsen. Also das sind andere Länder deutlich vor uns. Und wenn du dann auch einen deutschen Wirtschaftsminister hast wie Robert Habeck, der sagt, naja, wenn Wind und Sonne gerade da sind, dann sollen die Unternehmen produzieren. Also ich dachte mal, das waren Fake News. Aber ich finde gut, dass internationale Investoren hier richtig den Finger in die Wunde legen und dass der Druck hoffentlich so langsam steigt, weil ich glaube nach wie vor an Deutschland. Ich habe auch Deutschland in meinem langfristigen Portfolio mit etwa 6% gewichtet, wenn ich nach meiner Allokation gar kein Deutschland eigentlich drin hätte. Also habe ich nicht einen DAX genommen. Timo, ja, du bist kein DAX-Fan, ich auch nicht. Ich habe einen FAZ-Index, also mit MDAX und SDAX mit drin. Ich glaube schon noch, dass wir in Deutschland was reißen können. Aber momentan, also wenn ich mir da so die Entwicklung auch angucke, da gibt es auch keine Vision irgendwie für die Zukunft und auch keine richtige Sicherheit für Investoren. Und deswegen sind die Leute ja so unzufrieden.
Europa insgesamt nicht.
Also bitte?
Also die hat Europa insgesamt nicht.
Genau, du
ehrlich,
hast recht.
Die Vision, also wenn wir jetzt bei, also wir müssen jetzt nur mal nach Amerika gucken, also da wird jetzt keiner von euch auf die Idee kommen, so überhaupt nur, oh wow, das ist aber eine Gesellschaft, die richtig stabil gerade ist.
Nee, aber das ist ja ein Unterschied. Also die gesellschaftliche Kritik ist ja absolut, ich glaube, dass der Sozialstaat eine Errungenschaft war, keine Frage. Aber die in den USA wird dann eben, das mag man jetzt Raubtierkapitalismus nennen, aber wird eben den Unternehmen trotzdem der Freiraum eingeräumt. Und sie haben hier auch eine gewisse Rechtssicherheit, um planen zu können. Und sie haben es eben nicht mit unfassbaren Verwaltungsaufträgen zu tun. Du kannst halt in einer halben Stunde ein Unternehmen gründen, kannst auch nach 3 Tagen wieder pleite gehen, ein bisschen überspitzt formuliert, und gründest dann eben am Donnerstag eine neue Firma. Und das ist bei uns einfach eine Katastrophe. Und ich glaube, dass das eher noch schlimmer wird, bevor es besser wird. Weil der Leidensdruck vielleicht noch nicht hoch genug ist. Ja, es hängt auch sehr von den Regionen ab. In einigen Regionen ist er schon sehr hoch. Und deswegen, ich wäre da auch bei den, klar, bis zu 10%. Du findest die Weltmarktführer, auch in Europa. Du findest in jedem Land ein, zwei, drei Unternehmen, wo du sagst, in die kann man investieren, meist aber auch global agierende Konzerne, die dann nicht so sehr darunter leiden, wo ihr Stammsitz ist, aber für alles andere. Und ich bin übrigens auch, wir machen es ja nicht politisch, aber man muss dann eben auch anders denken. Ich meine, Habeck, das hat natürlich auch provoziert, auch weil man natürlich so banal denkt, naja, die Sonne scheint ja nur tagsüber, was die machen das. Der Anteil regenerativer Energien ist in den USA höher, ist in Skandinavien höher. All da, wo wir sagen, ja, die machen es ja eigentlich gar nicht so schlecht, ist in China viel, viel höher. Wir sind kein Produktionsstandort mehr und ich will noch nicht das andere Thema vorweggreifen. Und das werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr sein. Wir haben auch gar nicht die Arbeitskräfte dafür. Aber findet überhaupt keinen Ansatz, du merkst keinen Ansatz, dass jemand auch nur den Fehler anerkennt und sagt, wir sind hier in einer misslichen Lage, wir müssen das jetzt ändern, ansonsten haben wir in 10 Jahren ein echtes Problem. Und das ist natürlich für einen Investor, der das ganz nüchtern betrachtet, sagt, ja gut, dann lege ich mein Geld woanders an.
Also, dass wir gerade den schlechtesten Bundeskanzler aller Zeiten haben, ich glaube, das würde jetzt jeder unterschreiben, dass wir eine sehr, sehr, sehr schlechte Regierung aktuell haben. Ich glaube, da besteht jetzt auch gar kein Zweifel dran.
Ja, und 16 Jahre vorher eben auch totaler Stillstand, muss man ja fairerweise auch dazu sagen.
Oh, ja gut, also aber hey, wenn es uns in den 10er Jahren so schlecht, angeblich schlecht ging, da haben aber doch dann ziemlich viele Unternehmen ziemlich gut performt an der Börse und ich glaube auch, da sind einige Manager ziemlich wohlhabend geworden mit so vielleicht in der Nachbetrachtung, sagen wir mal, so semi-guten Leistungen. Und ehrlicherweise ist es immer leicht von den Unternehmen zu sagen, ja, die Politik ist schuld, die machen uns ja kaputt. Also wie viele Manager sich aktuell irgendwie auch auf YouTube hinsetzen und sagen, ja, also die Politik, die macht ja alles kaputt, aber ja, du hattest in den 10er Jahren die Möglichkeit, dein Unternehmen so aufzustellen, dass es halt auch in solchen Phasen, in denen halt auch mal eine schlechte Regierung dran ist, in der Überregulierung stattfindet und weitere Probleme dem Wirtschaftsstandort übergestülpt werden. Aber warum ist dein Unternehmen dann nicht besser aufgestellt? Warum hast du es nicht? Warum habt ihr die Digitalisierung verschlafen? Warum holen uns jetzt die Chinesen ein und zeigen uns, wie man gute Elektroautos baut? Also sorry, ich finde das immer ein bisschen hanebüchen, immer nur zu sagen, ja, es waren ja immer nur die Politiker, weil die Manager waren es auch. Die haben es auch verbaselt.
Ja, und wenn du, also nur ein Wort dazu, das sind aber auch wir drei und die anderen 80 Millionen. Denn ich habe einen Artikel geschrieben, den habe ich aber nicht veröffentlicht, weil ich dachte, dann werde ich als Politkommentator wahrgenommen. Das ist ja gar nicht mein Ziel. Was alles in der Ära Merkel nicht gemacht wurde. Und die Liste ist sehr viel länger als Reformen, die angegangen wurden. Selbst CDU-Politiker sagen, eigentlich war die letzte Reform die Agenda von Gerhard Schröder, über den man jetzt denken möchte, was man darf. Aber der hat zumindest andere Ansätze formuliert. Und danach kam nichts mehr. Und wenn du diese Reformen nicht angehst, und da komme ich eben auf uns alle zu sprechen, es muss dann ja auch noch einer sich hinstellen. Und das wird er machen müssen und sagen, aber erstmal wird es ein bisschen schwieriger. Du kannst nicht auf zwei Knöpfe drücken, du kannst Migration begrenzen und dann sagen, jetzt ist es besser, das ändert die strukturellen Probleme nicht. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer für einen Politiker, der gewählt werden möchte, dann sowas zu machen. Und da gab es eben in der zweiten Legislaturperiode und dritten, als beinahe die absolute Mehrheit da war, da hätte man eine ganze Menge machen können. Also es ist echt ein bisschen vertrackt, aber da sind alle ein bisschen dran, weil alle sagen, früher war es besser und wenn wir die D-Mark hätten, also überspitzt, ihr wisst es, ja, dann hätten wir das
Sebastian,
Problem
auch immer noch. Sebastian, du meinst das wirklich, oder?
Ja, Sebastian glaubt das wirklich, aber die anderen...
Nee, ist überhaupt nicht. Die D-Mark aber mit Gold unterlegt.
An
den Goldpreis.
Mit Gold, ja. Aber... Um es kurz aufzugreifen, ich meine, ja, wir müssen jetzt was tun. Ich meine, viele leben in der Vergangenheit, aber wir haben einen immensen Wohlstand in Deutschland. Aber die Leute sind unzufrieden, weil sie Angst haben um die Zukunft, um wirtschaftlichen Abstieg, um die Perspektive. Und da haben wir und auch in anderen Ländern natürlich im Moment keine Lösung. Und da ist das, was du sagst, Lars, natürlich ein Problem. Wenn du als Politiker antrittst, gerade in dem Land hier mit einer Art teilweise geschaffenen Vollkasko-Mentalität. Und das ist auch das, was du sagst, Timo. Manager sind keine Unternehmer. Wenn es gut läuft, stellen sie sich hin und sind die Größten auf irgendwelchen Konferenzen. Und wenn wenn es schlecht läuft, dann schreibt man nach dem Staat. Oder sagt, ja, die Politiker sind schuld. Also, aber wir brauchen jetzt mal jemanden, der wirklich was wuppt. Und Wolfgang Clement, ich zitiere ihn ja gerne, er hat ja mal gesagt, Deutschland ist dann reformfähig, wenn es mit dem Rücken zur Wand steht. Und da stehen wir halt momentan noch nicht. Also der Druck muss noch zunehmen. Aber ich bin absolut überzeugter Optimist, dass wir in Deutschland noch genug Kapitalstock haben, noch genug Innovation, noch genug Unternehmertum, dass sich das dreht. Aber es muss sicherlich noch schlimmer werden, bevor was passiert. Und auch mittlerweile innerhalb Europas verlieren wir den Anschluss. Also andere Länder haben auch nicht die Vision, aber wenigstens noch irgendwo Wachstum. Aber unser Uraltgeschäftsmodell mit billigem Gas aus Russland und einem günstigen Währungskurs und wir holen ein paar Vorprodukte aus China und veredeln die, das ist alles passé. Und deswegen hat seit Gerhard Schröder auch keiner mehr reformieren müssen, weil es einfach so mit dem Wursteln ging ja gut. Aber jetzt geht's halt nicht weiter und jetzt fällt uns der ganze Scheiß auf die Füße. Das muss man mal so ganz klar sagen. Aber dass wir es drehen können, das Boot, da bin ich überzeugt.
Also ich will jetzt mal keine Eigenwerbung betreiben, aber ich habe 2019 ein Buch geschrieben.
Ist keine Eigenwerbung.
Hat nur meine Mutter gelesen, sonst niemand. Das ist tatsächlich veröffentlicht worden. Du, meine Mutter und du, auf euch ist Verlass. Und ja, da habe ich genau das irgendwie beschrieben. Nächstes Thema. Ach so, übrigens, ich wollte noch zum Abschluss sagen, ich kaufe aus Trotz, kaufe ich jetzt den DAX. Das mache ich jetzt.
Ich auch bei 18.000. Aber nur für 1.000 Punkte.
Nike. Nehmen wir mal die Emotionen ein bisschen raus. Bill Ackman hat Nike gekauft. Bill Ackman, großer Hedgefondsmanager. Wir haben über ihn schon gesprochen in diesem Podcast im Kontext Chipotle. Und ja, Chipotle wird gerade abgebaut. Nike wurde jetzt im letzten Quartal offenbar aufgebaut. Keine riesige Position. Ich glaube, es sind jetzt $250 Millionen, was im Kontext von Bill Ackman, ich glaube, 2% seines Portfoliowerts sind. I don't know, ob das jetzt langfristig gedacht ist oder was er sich da so vorstellt. Aber was sieht Bill Ackman möglicherweise gerade in Nike, in dem Unternehmen an oder was schätzt er an der Aktie? Und übersehen wir da irgendetwas? Weil ich glaube, wir haben Nike auch schon mal besprochen und zwar eher in einem etwas negativeren Kontext.
Genau. Und ich kann es auch mal kurz machen. Ich bin jetzt kein Fan von solchen, ja, es jetzt vielleicht hat gesagt, aber so Alltagsmarken. Also heute ist Nike gefragt, morgen vielleicht wieder nicht. Da kommen die Trends und gehen die Trends. Also, dass ich im Luxusgütersegment investiert bin, das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Aber ich würde in die Position von Bill Ackman jetzt noch gar nicht zu viel reininterpretieren, dass er da so viel sieht. Also natürlich, er ist ein ganz, ganz schlauer Kopf. Er hat super Analysten. Und die werden sicherlich sagen, bei Nike, da kann man was machen. Und da muss man ja seine Brille sehen, durch die er die Welt betrachtet. Er ist ja aktivistischer Investor, auch wenn er gesagt hat, er will ein bisschen ruhiger werden. Was auch immer das bedeutet, ob er dann weniger präsent sein will auf X oder ob er ruhiger wird mit den Deals, das keine Ahnung, was er meint. Aber ein aktivistischer Investor kauft sich ja erstmal mit einer in Anführungsstrichen kleinen Position ein. Also 230, 250 Millionen Dollar bei 10 Milliarden Portfolio ist jetzt für ihn nicht die Welt. Und wenn er da ein bisschen was verliert, dann wird er das in der Performance auch nicht merken. Aber so gehen aktivistische Investoren vor, bauen mal eine Position auf und machen dann entsprechend Stress. Das heißt, da werden dann Briefe ans Management geschickt, da wird dann Druck ausgeübt, da wird versucht, einen Aufsichtsratposten zu bekommen, da wird versucht, andere Großaktionäre auf die eigene Seite zu ziehen. Also ich könnte mir denken, dass hier der Beginn eines Druckaufbaus momentan stattfindet und dass sie einfach mal schauen, wie weit kommen wir denn aktuell bei Nike und bauen wir dann weitere Positionen auf, also nehmen wir noch mehr Anteile ein oder nicht. Aber der aktive Investor oder der aktivistische Investor, der will ja gerade das Geschäft umbauen. Und da gibt es bei Nike sicherlich einige Stellschrauben, wo wir auch zu Recht bemängelt haben. Aber wir sind halt Aktionäre, die sagen, kaufe ich die Aktie oder kaufe ich sie nicht. Bill Ackman geht ja aktiv ins Management rein, macht da Druck und gestaltet dann im besten Fall so ein Unternehmen um. Jetzt ist halt nur die Frage, beißt er sich die Zähne aus oder kann er sich richtig festbeißen? Dann wird er sicherlich die Position ausbauen. Und dann wäre es für mich auch interessant, mal wirklich reinzuschauen, was er denn macht, weil sie ja auch teilweise die strategischen Ziele auch veröffentlichen, wo sie ein Unternehmen dann sehen wollen. Also das wäre so der nächste Schritt. Also ich denke, die sind hier noch am Anfang und gucken mal, wie weit sie jetzt kommen mit ihrer Vision für Nike.
Ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter mit By the Dip. Ein herzliches Dankeschön möchte ich loswerden an dieser Stelle im Namen des gesamten Podcast-Teams an alle Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Ihr helft uns dabei, das Thema finanzielle Bildung noch weiter in die Gesellschaft hineinzutragen, noch mehr Menschen für das Thema Börse zu begeistern. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und eine kleine Bitte noch, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann holt das doch bitte nach, denn das hilft uns, dieses wichtige Thema Finanzen und Geldbildung noch weiter in den Mainstream, in die Gesellschaft hineinzutragen. Vielen, vielen Dank vorab und jetzt geht's weiter mit Lars Sebastian und mir.
Habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich sehe also, um die Frage genau zu beantworten, weiß ich nicht. Ich sehe da nichts. Meine kritische Haltung besteht nach wie vor. Und macht Nike irgendwas mit AI? Das wäre natürlich die Rettung. Wahrscheinlich AI-Schuhe, I don't know. Deswegen füge ich einfach nur hinzu.
Wenn man das R aus den Schuhen wegstreicht, dann hat man AI, ja.
Ja, ja, das wäre lustig. Sehr gut, das war eigentlich fast das Beste, finde ich, von dir heute bis jetzt. Also, mir hat es gefallen.
Also ich fand alles andere auch ganz gut.
Ja, und das Buch. Kauf das Buch.
Kauf das Buch.
Also ich mach's kurz. Solange Nike, ich habe das gerade im Webinar gehabt, solange Nike nicht über 90, die stehen aktuell bei $81, Schlusskurs gestern, solange sie nicht über $90 ansteigen, glaube ich eher, dass sie in Richtung $70 oder $60 fallen.
Ja, aber ihr habt generell eher diese Animosität gegenüber Sport Artikelherstellern, ne? Also ihr wollt, ihr mögt keine Schuhe, ihr mögt keine Sportswear, Lifestyle, sagt ihr nee.
Ja, also nenn mir mal eine Marke, die einen durchgehend stabilen Aufwärtstrend hat in diesem Zwischensegment. Das sind halt nicht so viele. Als Trading-Position kann das interessant sein, aber ich finde einfach keine, die so klassische Buy-and-Hold-Werte sind. Klar, wenn es mal unterbewertet ist, dann mag man da vielleicht eine Position öffnen, aber sonst fehlt mir so ein bisschen der Trigger. Klar, ich hätte gern wie On, die hätten auch statt Roger Federer mich fragen können, ob ich für ein Viertel, und ich nenne die dann in meinen Videos, aber sie haben halt Roger gefragt, insofern ist auch das nichts für mich.
Es war ein ganz großer strategischer Fehler, nicht dich zu fragen.
Es war das Schlauste,
sie werden,
was
sie machen. Sie wären jetzt huge. Glaub, sie wären so groß im Golfbereich.
Nee. Roger ist mir die richtige Antwort.
Ich finde aber, dass man trotzdem da was finden kann in dem Bereich. Und ja, ich gebe dir recht, das kann ich nicht abschließend beurteilen, ob das für eine Buy-and-Hold-Position taugt. Ich finde On nach wie vor interessant, einfach weil sie den chinesischen Markt und den US-amerikanischen Markt, dass sie da im Aufbau der Brand sind. Und ich finde, diese Sportartikelhersteller, das sind reine Marketingbuden. Also die machen cooles Marketing, die holen coole Athleten und wenn dieser Mix irgendwie gut funktioniert, dann wecken die einen Bedarf. Und ich glaube, Nike hat den besten Athletenmix. Die haben unter anderem im Tennisbereich den Alcaraz, die haben den Jannik Sinner und insbesondere der Alcaraz hat meines Erachtens nach das Potenzial, wirklich, also nicht nur von seiner Qualität als Tennisspieler, sondern auch von der Art und Weise, wie er sich auf dem Platz präsentiert und wie er sich auch neben dem Platz präsentiert, eine Persönlichkeit zu werden, die für diesen Sport sehr, sehr viel tun kann. Also eine große Strahlkraft für diesen Sport entwickeln und viele auch hoffentlich junge Menschen dann irgendwie dafür begeistern kann. Und gerade auch, wenn diese Rivalität zwischen dem Sinner, der ja aktuell die Nummer 1 ist, und dem Alcaraz, der, glaube ich, jetzt schon 3 oder 4 Grand Slams gewonnen hat mit 21, also wenn ich glaube, das hat das Potenzial, so eine richtig große, schöne Rivalität zu werden. Und Sebastian, nur ganz kurz. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, Sie haben einen relativ guten Athletenmix. Besser auf jeden Fall als der von Adidas. Sie haben die höchsten Margen unter den Sportartikelherstellern. Sie sind die 9. wertvollste Marke der Welt unter allen Marken, die es gibt. Die Zahlen waren jetzt auch nicht so eine große Katastrophe, finde ich. Ja, sie haben Probleme, der Umsatz wächst nicht, aber sie haben den Gewinn um 12% gesteigert, sie haben das Cash um 33% gesteigert, sie haben die Schulden um 11% reduziert und ja, in den letzten Jahren wurden sehr viele Schulden aufgebaut. Das ist alles irgendwie nicht so ein toller Mix, wo man sagt, okay, das ist ein Must-Have, aber ich finde es zumindest nicht unspannend, da hinzuschauen und ehrlicherweise, also ich liebäugel gerade und auch immer noch mit der On so ein bisschen.
Also du kannst das solche Positionen reinnehmen, temporär. Also da gibt es, finde ich, ja Da braucht man gar nicht diskutieren, wenn ich sage, 1, 2, 3 Jahre nehme ich sowas mit rein. Langfristig sind die für mich unspannend. Und was du aber gesagt hast mit den ganzen Sportlern, das mag alles so sein, aber es bringt dir halt nichts, wenn deine Zielgruppe keine Kohle in der Tasche hat. Und du siehst ja auch aktuell bei Zahlen, also sogar die Billigheime in USA, Dollar Tree, dass dort die Leute sich zurückhalten. Die haben mehr Kunden, die aber immer weniger kaufen. Und Nike und andere Sportartikelhersteller sind halt auch in so einem zyklischen Konsumgeschäft. Also wenn es gut läuft und du hast die Taschen voller Geld, dann holst du dir da Schuhe und Sportartikel. Aber wenn es halt nicht läuft, naja, dann muss es halt das, was du hast, noch ein Stück hinhalten. Und deswegen mag ich das Luxussegment ganz oben so gerne, weil da hast du halt Leute, denen ist es dann wurscht, ob du jetzt noch 3.000 Euro für irgendwas bezahlst, weil da geht es um andere Dimensionen. Aber was ich sagen will, ist momentan Nike und die anderen haben halt auch oder geraten in schweres Fahrwasser, weil das Geld einfach nicht mehr so gut sitzt. Und da kannst du influencen, wie du willst. Wenn kein Geld da ist, dann wird auch erstmal nichts gekauft. Also das will ich nur mal mitgeben. Das ist mir zu zyklisch.
Ja, aber Geld ist ja da. Sie haben ja Cash gesteigert, also Geld ist ja da.
Ja, aber du siehst, wie gesagt, bei anderen, dass sich der Konsument zurückhält. Und das trifft dich natürlich in dem Bereich auch. Und du hast für nächstes Jahr, wenn du mal guckst, so Umsatz 2025, 5% Rückgang wird erwartet und beim EBITDA 13% für 2025. Also sie erwarten schon, dass es nicht mehr so läuft wie in Corona, wo jeder die Taschen voller Geld hatte. Also heißt jetzt nicht, dass man die Aktien nicht auf strategisch mal reinnimmt, aber man muss halt da mal gucken, wann man auch wieder rausgeht.
Okay. Dann lass uns rüber zur Hörerfrage von Robert.
Robert, sehr gute Hörerfrage. Ich muss sie vielleicht ein bisschen beschreiben. Mal kurz gesagt, wie umgehen mit der Sparrate bei steigendem Depotwert? Und der Robert hat sich ein ganz erkleckliches Sümmchen zusammengespart in Form von Aktien, also Depot, Aktien, ETF-Depot. Und er sagt, das Depot hat mittlerweile eine Größe, dass jede monatliche Rate, die er jetzt noch reinsteckt, etwa 0,25% oder anders gesagt 1/400 der Depotgröße ist. Und er stellt sich jetzt die Frage, macht es in Anbetracht dessen, dass wirklich jede Rate nur noch 1/400 des Depotwertes ausmacht und Tendenz fallend, macht es Sinn, da noch weiter zu sparen? Oder macht es nicht eher Sinn, das Geld auf dem Konto zu lagern und nur noch gezielt nachzukaufen, wenn der Markt korrigiert, also stärker korrigiert? Und ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist auch ein Gedankengang, den ich schon länger habe, weil ich auch in den nächsten 2, 3 Jahren vor dem Punkt stehe, wo ich sage, naja, Geld jetzt reinzustecken, macht jetzt keinen Unterschied mehr. Das merke ich im Portfolio einfach nicht. Das werde ich langfristig merken. Natürlich, wenn du über 10 Jahre wieder 120 Raten reinsteckst, dann macht das schon irgendwo einen Unterschied. Aber jede Einzelrate oder 2, 3 Einzelraten, die machen da einfach nichts mehr aus, weil du einfach so ein großes Depot hast, dass du da nichts mehr bewegst. Also deswegen werde ich auch übergehen zu einer etwas erhöhten Aktivität. Und das Geld, die Sparrate werde ich beibehalten. Ich werde dieses Kapital nur im Geldmarkt erstmal parken und dann peu à peu nach meiner Strategie immer nachkaufen, wenn wir mal einen Rücksetzer haben von 10% in einem der ETF, dann investiere ich da lieber mehr Geld, als dass ich monatlich reingehe, weil wie gesagt, ich würde es dann auch nicht mehr merken. Man kann aber, wer jetzt sagt, das ist mir zu kompliziert, da muss ich mich ja mit dem Markt beschäftigen und dann muss ich ja gucken, wann ein Rücksetzer ist und dann muss ich den Mut haben, da reinzugehen, dann natürlich immer die Sparrate weiterlaufen lassen. Also da wird man nichts falsch damit machen, nur weil ich immer am Markt bin, werde ich dann auch in ein Modell übergehen, wo ich sage, okay, ich kaufe punktuell, aber dafür dann größere Chargen als monatlich mit der Sparrate, weil die einfach nicht mehr groß irgendwas in dem Depot bewegt. Also das ist meine Meinung dazu. Habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt? Habt ihr da eine Präferenz?
Ich würde grundsätzlich denjenigen raten, die es sehr simpel haben möchten, einfach nur durchlaufen zu lassen. Und wenn du einen sehr langen Anlagehorizont hast und vielleicht nicht diese Leidenschaft für die Geldanlage besitzt, vielleicht gar nicht so eng am Markt bist wie du jetzt, Sebastian, dann einfach durchlaufen lassen und nichts mit der Sparrate anstellen. Ich mache es in der Tendenz auch so, wobei ich auch nicht verhehlen kann, dass ich auch schon mal einen Sparplan gestoppt habe. Zum Beispiel in dem Nasdaq 100, da bin ich jetzt nicht mehr per Sparplan drin, sondern operiere da auch eher jetzt gerade in deinem Modell, vielleicht ein bisschen anders geartet. Du hast das sehr quantitativ, glaube ich, ausgerichtet, ne? 5%, 10% und dann stockst du so und so viel auf.
Genau.
Das ist bei mir ein bisschen situativer. Und ansonsten, also warum habe ich diesen Sparplan gestoppt? Weil ich mich dazu entschieden habe, aus Portfolio-Konstruktionsgründen eine andere Region eher weiter mit aufzubauen. Also in dem Falle war es dann ein bisschen mehr Emerging Markets und auch Europa mit reinzunehmen und hatte jetzt gar nichts an sich mit dem Index oder so zu tun. Und ich würde bei steigenden Kursen trotzdem nicht versuchen, die Sparrate jetzt erstmal irgendwie runterzunehmen und dann halt mit vollen Händen in den Crash oder so reinzukaufen, weil das ja dann auch ziemlich viel Market Timing erfordert. Und ja, höchstwahrscheinlich ist es einfach auch finanzmathematisch besser, einfach immer nur stumpf reinzugeben und dabei zu sein.
Also finanzmathematisch ist es am besten, also ein Portfolio mit einer Einmalanlage entwickelt sich langfristig immer besser als ein Sparplan, weil du ja immer
verteuerst. Okay, aber ich meine jetzt nur den Sparplan.
Ja, wenn ich jetzt Financial Happiness Mental Health Coach wäre, dann würde ich sagen, ja, dann erhöhe doch einfach deutlich deine Sparrate, dann merkst du es wieder im Depot. Und die häufigste Antwort wäre wahrscheinlich, ja, aber ich verdiene ja nicht automatisch mehr. Deswegen musst du zu mir kommen, dann werde ich dir sagen, wie du dein Einkommen enorm steigern kannst. Also, das wäre natürlich die Möglichkeit, die Sparrate zu erhöhen, so dass man es wieder merkt. Das ist logischerweise nicht für jeden immer machbar. Und von daher im Zweifelsfall einfach weitermachen, weil das natürlich auch eine Art von Muskel ist, den man einfach nicht erschlaffen lassen will. Weil in steigende Kurse zu kaufen geht bei ganz vielen. Oft kommen ja die Fragezeichen eher, wenn die Kurse mal länger fallen. Wir haben, glaube ich, seit wir diesen Podcast machen, noch keinen ausgeprägten Bärenmarkt erlebt. Also mal so richtig 18 Monate. Dann wird das Thema aktueller. Aber bis dahin würde ich auch sagen, ihr habt schon gesagt, wenn du selber dich als aktiver Anleger betrachtest, dann kannst du diese Art von Timing mit reinnehmen. Ansonsten einfach immer weitermachen. Schadet auf keinen Fall.
Es gibt sogar noch eine dritte Möglichkeit, neben dieser Aktivität, die ich jetzt dann wählen werde, oder Sparraten stumpf laufen zu lassen. Man könnte auch einen Mittelweg wählen. Also eine Hälfte geht zum Beispiel per Sparrate rein und die andere hat man dann für eine Dynamik. Oder auch, ja, Lars, da hast du natürlich einen Punkt, man kann natürlich auch entsprechend dann vielleicht die monatliche Rate ein bisschen erhöhen und kann dann wieder halbieren und sagen, ein Teil geht rein, da mache ich nichts damit und mit dem anderen bin ich dynamisch. Also es gibt zwischen beiden Punkten, finde ich, viele Möglichkeiten. Wichtig am Ende ist nur, dass man irgendwas macht. Aber die Frage war sehr, sehr gut.
Unbedingt. Aber die nächste Frage ist auch ziemlich gut, finde ich.
Die ist ja von
BYD
dir.
Der VW-Zerstörer? Ich meine, da sind jetzt zwei Themen in einem. Wahnsinn. Das gibt es auch nur in der Episode 50. Hier einmal gratis und top. Also, VW. Negative Nachrichten rausgekommen. Irgendwie hat sich der Vorstand hingestellt vor die Belegschaft, hat gesagt, wir haben uns vertan. Wir stehen doch nicht so gut da. Zwei Werke müssten wir eigentlich schließen. Und gleichzeitig werde ich in meiner Kommentarspalte auf YouTube relativ häufig gefragt, wie stehst du zu BYD? Und ich habe keine so richtig ausgeprägte Meinung zu BYD, außer dass ich durchaus ihre Autos als recht formschöne Produkte wahrgenommen habe. Offenbar haben sie aber hier Probleme im deutschen Markt Fuß zu fassen, was vielleicht angesichts des Firmennamens auch nicht so BYD. Also ich weiß nicht, ob da der Durchschnittsdeutsche irgendwie so viel direkt mit anfangen kann. Büt, ja, genau. Ich glaube, das war ziemlich unklar. Sie haben ja die EM auch mitgesponsert und da gab es auch, glaube ich, ziemlich viel Irritation. Wer ist denn das? Was ist denn das? Und sie fassen hier in Deutschland zumindest nicht so richtig vor. Hängt wahrscheinlich das Wohl und Wehe von BYD auch nicht in Deutschland oder allein von Deutschland, aber immerhin sind wir ja durchaus hier in Europa ein relativ wichtiger Markt. Und ich glaube, dass die Aktie jetzt gerade aktuell eher nichts wäre, weil ein Unternehmen, was mit einem guten Produkt auf große Expansionsstrategie oder auf große Expansionstour geht, das wird wahrscheinlich ziemlich viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und insofern wäre das erstmal abzuwarten, ob das Früchte trägt. Und ja, das jetzt nochmal in den Kontext mit VW zu bringen. VW verkauft relativ wenig Autos mittlerweile im chinesischen Markt und BYD ist der direkte Konkurrent. Und da VW sehr, sehr abhängig war, auch in der Vergangenheit von den Absatzzahlen in China, könnte man jetzt wirklich berechtigterweise die Frage stellen, ist BYD der VW-Zerstörer? Oder war es doch eher das Management, die Top-Manager der letzten 10 Jahre?
Also ich würde sagen, VW ist der VW-Zerstörer. Also so muss man es richtig rumformulieren. Ich kann auch sagen, ihr wisst es noch gar nicht, ich habe diese Woche, ich hatte ja immer gesagt, ich habe noch eine verwegene VW-Position, ich habe die diese Woche geschmissen, ich habe sie weg. Ich habe nämlich keine Lust mehr auf VW. Ich hatte die 2019 mal gekauft und habe sie dann nach Abzug der Dividenden und so allem mit jetzt so um die 20% oder 15% Verlust verkauft. Weil sie war bei mir im Depot mittlerweile zusammengeschrumpft auf unter 1%. Aber nachdem jetzt auch noch die Meldung kam mit Werksschließungen, das wird jetzt ein Riesenkampf werden mit den Gewerkschaften und auch die Dividende sehe ich sehr kritisch, weil du kannst nicht überlegen, gegen die Gewerkschaften anzugehen und Werke zu schließen und dann Dividende zu bezahlen an die Aktionäre. Also wir haben uns ja immer skeptisch hier gezeigt gegenüber Autoaktien und ich habe auch sonst keine Autoaktie drin und ich hatte bei VW ja früher mal die Hoffnung, dass sich da mit Cariad und allem und Herbert Diess das wirklich alles dreht und dann ist das ein riesen Datensammelkonzern und Tech, ging alles nicht auf. Deswegen, irgendwann muss man die Reißleine ziehen, da bin ich jetzt auch rausgegangen. Aber VW hat sich schon selbst verunstaltet. Also so ein ineffizienter Multimarkenkonzern, den keiner mehr richtig lenken kann. Und jetzt, dass sie sagen, sie gucken mal 2 Jahre Übergangsphase, in 2 Jahren wird bei VW auch nichts passieren. Da ist so viel Bürokratie drin. Also da bringt er auch ein KGV für 2026 von 2,5 nichts mehr. Also von daher, ich erwarte da nicht viel. Ich finde da BYD spannender, aber ich würde jetzt auch nicht in die chinesischen Elektroautohersteller investieren, weil zum einen kaufe ich keine China-Einzelaktien und zum anderen werden die sich auch als nächstes dann kannibalisieren in Anbetracht dessen, was die gerade raushauen. Aber die sind natürlich technisch ganz, ganz vorne dabei. Also da haben sogar Unternehmen wie Porsche Probleme, dass sie da mithalten können. Also von daher, aber bleiben wir mal bei VW, da ist, die haben sich selber zerstört.
Ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Ich finde, zu Beginn war ich, Porsche hat sich ja ganz gut entwickelt. Dachte ich, na, mal schauen, was der Oliver Blume hier vielleicht bewegen kann. Ich habe eine Rede gehört und einen Artikel, den er selber dann verfasst hat, geschrieben. Und das ist für mich sehr typisches CEO-Gebrabbel, also über dynamische Märkte und so weiter. Und man muss ja auch sagen, es hat bei deutschen Konzernen auch eine gewisse Historie, dass man dann irgendwann sagt, wir erinnern uns an die Vision 1.0, 2.0 bis 10.0. Ich weiß nicht, wo wir bei der Commerzbank angekommen sind. Und am Ende bedeutet das immer, wir schmeißen Leute raus und werden dadurch profitabler. Das ist bei VW ganz sicherlich ein Weg, aber eben auch ein vorübergehender. Und mir fehlt auch dort total die Einsicht, dass man einfach das Segment nicht mehr bedient hat. Und hier teilweise eben auch in direkte Konkurrenz zu chinesischen Herstellern geht. Und man muss auch dazu sagen, das ist tatsächlich, so wie er es beschrieben hat, ein dynamischer Prozess. Vielleicht hätte es VW sogar besser machen können und hätte trotzdem gegen die chinesischen Hersteller verloren. Das kann durchaus sein. Das hängt auch davon ab, wo man wie produziert. Und es ist klar ersichtlich, dass du für, und jetzt lass uns nicht über Geschmack streiten, aber du zahlst für nahezu die gleiche Qualität. Das ist eben nicht mehr die Premium-Qualität eines deutschen Automobilherstellers. Zahlst du bei vielen chinesischen Herstellern, nicht nur bei BYD, weniger. Und das wird nicht besser. Und wenn man sagt, ja, die sind zum Teil ja auch vom Staat gefördert, mir fällt keine Industrie ein, die so gepampert wurde wie die Automobilindustrie in Deutschland. Also da müssen wir uns sicherlich, darf man sich nicht beschweren. Heute ist der Tag des Pessimismus scheinbar, aber ich bin da nicht besonders. Mir fällt nicht ein, was VW kurzfristig machen könnte, um an der Lage was zu verbessern.
Gar nichts. Ich meine, war es Joe Kaeser, der mal gesagt hat, damals noch bei Siemens, wenn du vorne am Ruder drehst, dauert es 2 Jahre, bis hinten was ankommt. Also das kurzfristig kann da gar nichts gemacht werden, selbst wenn sie wollen würden. Und dann hast du noch den Kampf mit den Gewerkschaften. Also vielleicht kriegen sie ja einen Kompromiss hin und verkaufen die Werke an die chinesischen Hersteller. Dann müssen sie die Leute nicht entlassen. Aber kurzfristig kannst du in so einem Konzern wie VW gar nichts bewirken. Das ist kein Start-up.
Und 37% der Autos sind nach China verkauft worden. Wenn der Anteil auf 30% senkt oder auf 15%, und was hat Erik gesagt? Man kann es sehen, Erik Nebe, unser Kollege, man kann es sehen. Als er das erste Mal in China war, sah er noch reichlich Volkswagen im Kleinwagensegment. dass sie gesagt haben, ja, mit Kleinwagen verdienen wir nicht so viel Geld. Haben BMW und Mercedes auch gesagt, sie sind nicht der gleiche, sind eben nicht der Massenhersteller, die müssen eben nicht 10 Millionen Fahrzeuge verkaufen. Und jetzt siehst du deutlich weniger und du siehst immer mehr chinesische Marken. Ja, das wird sich wahrscheinlich kurzfristig nie ändern.
Wer sich jetzt fragt, wer Erik Nebe ist, das ist ein Kollege, der einen sehr, sehr guten YouTube-Kanal betreibt, China to Invest. Erik sitzt übrigens gerade in Guangzhou. Und also der ist vor Ort in China und berichtet auf seinem YouTube-Kanal in einer sehr, sehr hohen Qualität von den Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Politik und insbesondere auch in der Wirtschaft und natürlich insbesondere vom Aktienmarkt. Und ja, das ist jetzt echt nochmal ein ganz, ganz großer Tipp.
Ja, klar.
Abonniert unbedingt den China to Invest.
Ja, dann haben wir VW auch fertig gemacht, ne?
Dann können wir weitermachen. Aber halt, Moment, also um die Frage nochmal zu beantworten. Also VW hat sich selber fertig gemacht und BYD beschleunigt diesen Prozess. Können wir uns darauf einigen?
Ja.
Ja,
BYD VW hat sich selber ins Grab gelegt und BYD schaufelt die Erde drauf.
Und jetzt, wo du verkauft hast, sind sie sowieso komplett hinüber. Jetzt geht es nur noch bergab. Aber Sebastian, das nächste Thema hast auch du mitgebracht. Wieder wird irgendetwas nicht gebraucht. Also deutsche Aktien werden nicht gebraucht, VW wird offenbar nicht mehr gebraucht und jetzt gibt es ETFs, die auch kein Mensch braucht.
Ich merke, wir haben hier unabsichtlich irgendwie eine Richtung eingeschlagen bei dieser Folge. Aber bei diesen ETFs ist es so...
Hauptsache die dänischen Anleger sind glücklich.
Ja, wir machen hinten wieder eine glückliche Klammer dran an die Ausgabe mit den dänischen Anlegern. Denn ja, denen lügen nicht, heißt es ja bekanntlich. Auf jeden Fall. Also ich habe ein paar ETFs oder eine Gattung von ETFs mitgebracht, wo ich gesagt habe oder wo ich sage, die braucht kein Mensch, denn deutlich auf dem Vormarsch sind gerade die aktiven ETFs. Das heißt ETFs, bei denen aktive Strategien umgesetzt werden. Prominentes Beispiel für diejenigen, die ihn kennen, Nouriel Roubini ist ja in den USA bekannt, aber auch hier viele YouTube-Kanäle, aber auch Magazine nehmen ihn wieder auf, weil Nouriel Roubini, sagen wir mal so, gerne die Märkte kommentiert und gerne durch eine dunkle Brille auch die Welt betrachtet. Deswegen hat er auch den Beinamen Dr. Doom, den hat er aber eigentlich, weil er die Finanzkrise damals vorausgesehen hat und seitdem sieht er alle möglichen Dinge heraus, die sich mehr oder weniger so bisher nicht manifestiert haben. Und er hat jetzt einen aktiven ETF in den USA gelauncht. Da wird auch erwartet, dass er sehr, sehr, sehr viel Geld anziehen wird. Und das ist so ein Trend, der Cathie Wood hat ihn ja schon begründet in der Corona-Zeit mit aktiven ETFs, aber das ist etwas, was anhalten wird. Also ich habe mal mich schlau gemacht bei BlackRock und die haben gesagt, derzeit haben wir in Europa 40 Milliarden Euro investiert in diese Anlageklasse der aktiven ETFs. Das sind aktuell 2% des Gesamtgeldes, was in ETFs in Europa investiert ist. Sie erwarten allerdings weiterhin 25% Wachstum allein in diesem Jahr. Sie haben gesagt, oder BlackRock hat gesagt, 40% aller ETFs, die letztes Jahr, also 2023, aufgelegt wurden, waren ebenfalls aktive ETFs. Und sie erwarten global, dass diese Branche der aktiven ETFs, die aktuell 1 Billion Dollar verwaltet, bis 2030 4 Billionen Dollar verwalten wird. Also da ist das Wachstumsfeld der ETF-Emittenten. Da ist auch das Feld, wo man Geld verdienen kann, weil man Gebühren von bis zu fast 1% durchsetzen kann. Ich muss sagen, wir müssen doch mal nachdenken, warum haben wir denn ETFs im Depot? Weil wir die Feststellung irgendwann getätigt haben, auch statistisch untermauert, dass aktive Strategien fast immer, es gibt immer Ausnahmen, aber dass fast immer auf Fondsebene diese eben den Markt underperformen, wegen Gebühren oder weil das Korsett für den Fondsmanager auch so eng ist, dass er eigentlich nicht groß von irgendeinem Index abweichen darf. Er darf mal irgendwas ein bisschen höher gewichten und irgendwas ein bisschen niedriger, aber damit gewinnst du performancemäßig keinen Blumentopf. Deswegen haben die ETFs sich ja so durchgesetzt. Und jetzt hierher zu gehen, ich meine, dass die Branche das macht, Geld verdienen ist immer legitim, dass die hergehen und aktive ETFs launchen, ja, das ist in Ordnung. Aber als Anleger muss man sich wirklich die Frage stellen, braucht man das? Und ich finde, die braucht keiner. Und vor allem sollte man sich hier vom Storytelling und den tollen Verpackungen und wer da auch immer wieder dahinter steckt und was da angeblich gemacht wird. Also kurzum, ich bin da kein Fan von diesen aktiven ETFs. Es mag sicherlich mal die eine oder andere Strategie geben, die sogar ich vielleicht spannend finde, aber in ihrer Gesamtheit keinen Fehler machen und da jetzt irgendwie in diese teureren Produkte investieren, die am Ende dann doch wieder underperformen. Also Timo,
ich habe nicht über dich gelacht, sondern fand ich die Formulierung nur witzig.
Welche denn?
Ich, vielleicht gibt es irgendwann auch mal Produkt oder eine Strategie, die auch ich...
Ja, ich lasse da gerne eine Hintertür auf. Es gibt bestimmt Strategien, die da eine Berechtigung haben im aktiven Bereich. Also ich bin ja auch kein Gegner von aktiven Fonds. Ich finde sie in der Gesamtheit schlecht, ich würde sie nicht kaufen. Aber wenn ich jetzt unbedingt, sagen wir mal so, Nebenwerte Vietnam abbilden wollen würde, dann glaube ich schon, dass es da einen Fondsmanager gibt, der in Vietnam hockt, im Nebenwertesektor und einen Vorteil hat gegenüber dem Gesamtmarkt. Da bin ich überzeugt. Hm. Aber ich brauche nicht US-Nebenwerte damit abbilden, weil da ist der Markt einfach zu effizient. Und es wird sicherlich im aktiven Bereich auch irgendeine Strategie geben, die vielleicht spannend ist, die man mal beimischen könnte. Aber in der Gesamtheit werden hier Stories verkauft, wieder von Personen mit Prominenzfaktor und am Ende wird das Zeug alles nicht funktionieren.
Aber, wen die damit disruptieren, das sind ja eigentlich die aktiven Fonds, die du eben auch kritisiert hast. Weil ich glaube, dass viele Anleger dieses Konzept, wir bilden jetzt einfach nur einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index nach, dass die das verinnerlicht haben, für gut befunden haben. Gerd Kommer, Andreas Beck, andere haben ja sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit dafür geleistet hier in Deutschland. Und ich glaube, das Konzept ist irgendwie klar und verstanden worden. Und diese aktiven ETFs, die sind ja in der Regel auch viel, viel günstiger als ein aktiver Fonds. Also die kosten eben nicht diese berühmten 1,8% jährliche Verwaltungsgebühr und einen Ausgabeaufschlag von 5% und so weiter, sondern die gibt's für, die sind teurer als ein ganz klassischer, normaler MSCI World, Acqui und so weiter. Also sie haben dann irgendwie 0,6, 0,7 und so weiter. Aber im Wesentlichen denke ich, dass die Adressen, die das machen, JP Morgan, ich glaube Goldman Sachs hat auch welche, ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, Sebastian, dass die eher die Fonds angreifen. Also dass die eher so einen Flossbach von Storch und so weiter disruptieren. Also die werden da höchstwahrscheinlich eher Probleme kriegen.
Machen Sie sicher. Also Lars, du kannst gleich, machen Sie sicher. Aber wenn ich weiß, dass bei aktiven Fonds zu 95% oder 98%, die dem Index hinterherlaufen, dann brauche ich das Produkt auch nicht in einer billigeren Verpackung.
Ja, ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Also für mich ist das, sind keine Produkte, die mich besonders interessieren. Bleibt für mich alles. All der Kram, Marketing, bla bla, so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Wenn du deinen aktiven ETF hast und du kannst zeigen, okay, ich habe durch die Marktphasen hindurch, erziele ich damit eine Outperformance, dann gut, dann scheint die Strategie passend zu sein. Und aber bis dahin ist es für mich Marketing und bringt einfach den Emittenten ein bisschen mehr Geld.
Also wird es keinen Lars Ehrlichsen aktiven ETF geben?
Das würde ich nicht ausschließen, weil ich habe ja gesagt, dem Emittenten bringt es Geld.
Es wird dann so ein deutsche Aktien, DAX 39, da fliegt einfach dann vorne die SAP oder so
raus. Ich setze nur auf deutsche Automobilhersteller.
Oder so, das wäre ein cooler ETF. Aber verrat uns doch jetzt zum Ende nochmal, warum sind die dänischen Anleger so glücklich? Einfach weil die in unmittelbarer Nähe von dir wohnen und
den Podcast gerne hören. Nee, das ist der einzige Makel. Das ist, also, alles hat seine Schattenseiten, auch die Dänen wohnen halt nah dran. Also ich kann sie von oben, von der Galerie, quasi aus meinem Schlossturm, kann ich sie sehen, die Dänen. Und wir begegnen uns hier in Flensburg auch häufiger, weil hier viele Dänen zu Gast sind. Nein, ich habe das Thema mitgebracht, weil ich schon ahnte, dass es eine eher nihilistische Ausgabe wird. Und die Dänen sind ja bekanntermaßen abwechselnd das glücklichste oder zweitglücklichste Volk der Welt. Und das müsste eigentlich uns beinahe paradox erscheinen. Denn die Dänen haben auch gleichzeitig, und zwar mit weitem Abstand, eine der höchsten Abgaben, also Steuerquoten der Welt. Das heißt also, du bist in Dänemark mehr als die Hälfte los. Als normaler Arbeitnehmer, wenn du die Steuern noch dazu zählst, das sind bei denen, die haben Luxussteuern, jeder, der schon mal da war, wird festgestellt haben, Alkohol, Zucker und so weiter, alles ist da ziemlich teuer. Das ist der Grund, warum hier einige sehr reiche Menschen wohnen in der Gegend, die einen Grenzhandel haben, weil sie gerne hierher kommen, um einzukaufen. Und trotzdem bezeichnen die Dänen sich als glücklich. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es nicht den einen Plan, also sie haben ein ausgebautes Sozialsystem, aber die Dänen haben den Eindruck, das Geld, was ihnen abgeknöpft wird, wird gut investiert. Das heißt, die haben ein sehr gut ausgebildetes Schulsystem. Sie haben insbesondere auch, wenn du zum Beispiel in Dänemark dein Kind zum Sport schickst, dann kostet das nichts. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge in Vereinen. Die Ausstattung für die Vereine wird von den Kommunen übernommen. So, das sind quasi die, Dänemark ist ein bisschen zu klein, um Bundesländer zu haben. aber die Kommunen, die kriegen das Geld und die schaffen hier die Ausstattung. Das heißt also, so ein Rundum-Sorglos-Paket, was bei uns schon fast nach Sozialismus anmuten würde, Abgaben sind okay, solange du den Eindruck hast, das Geld wird aber gut verwendet. Und das ist in Dänemark der Fall. Daneben hat Dänemark aber eine Wirtschaft, die sehr innovativ ist. Das heißt, ein gutes Startup-Umfeld, das gilt für fast ganz Skandinavien, aber eben auch Dänemark. Und die Kombi funktioniert sehr gut. Und dann kommt doch obendrauf, weil die Dänen so glücklich sind, weil sie so oft so hügelig sind, Hügge, das ist so dieses Gefühl der Gemütlichkeit, dass sie sogar noch sehr gerne am Aktienmarkt investieren. Und ich habe hier gerade vor Ort mit jemandem gesprochen, wir haben ja auch zwei dänische Banken, die in Deutschland aktiv sind. Die Dänen sind auch deshalb so risikobewusst, weil sie sagen, ja, das gehört für mich zur Lebenseinstellung mit dazu. Ich riskiere auch mal was, das kann klappen, das kann nicht klappen. Das ist so ein bisschen die amerikanische Version. Und dänische Anleger, ich habe natürlich nur Anleger genannt, weil ich dachte, das muss ja irgendwie zu unserem Thema hier passen, beweisen eigentlich, dass es nicht den Plan A oder Plan B gibt und dann funktioniert alles wunderbar in einer Gesellschaft, sondern du brauchst einen Plan, der transparent ist, wo du sagst, ja, da gehe ich mit. Und das sollte so ein kleiner Aufruf sein dazu. Ich möchte natürlich noch gerne eure Meinung hören. Also ob nun zu Dänemark oder zu dem System. Es kommt nicht auf die Höhe der Abgaben an, sondern es kommt darauf an, was hast du für einen Eindruck, wie werden diese Abgaben denn verwendet? Und wenn du dann noch für Unternehmen ein gutes Umfeld schaffst, das ist vielleicht auch eine Perspektive, auch wenn bei uns rund 16 Mal so viele Menschen leben, das ist vielleicht auch eine Perspektive, die für uns eine sein kann. Du musst nicht alles von Null aufbauen und du musst nicht eine Steuern von 20% haben, nur damit sich eine Gesellschaft erholt. Aber du musst das Geld in die Hand nehmen und damit anständige Dinge machen und nicht nur Automobilhersteller subventionieren.
Woher kommt denn diese Hügeligkeit? Also hat das irgendeine historische Bewandtnis? Weil die wird ja jetzt nicht nur innerhalb der letzten 5 Jahre entstanden sein, sondern das ist ja die
Also fairerweise muss man sagen, dass viele auf diesem, wenn man sich die Ranglisten anguckt, dass viele recht kleine Völker dabei sind. Das heißt, so ein bisschen Zusammengehörigkeit. Aber die wird auch gefördert. Also jeder geht nach dem Abitur. Es ist normal, dass dann ein Däne, eine Dänin für ein Jahr in die Welt rausgeht. Und es gibt so kleine gesellschaftliche Themen. Man muss auch sagen, das ist sicherlich, wenn es in den Kommentaren steht, die Dänen sind sehr, sehr strikt bei den Themen Migration. Bei 5 Millionen Leuten ist es natürlich auch noch bedeutender, dass du irgendwo eine kulturelle Identität hältst. Das heißt also, es gibt hier für Zugezogene wirklich so lange, bis sie dann in die dänische Gesellschaft integriert sind, nur eine absolute Mindestversorgung. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, es stimmen ja bei so einer Umfrage alle ab. Und in Dänemark gibt es schon sehr lange eine wirklich vollkommen bestehende Gleichberechtigung. Das heißt, es gibt hier kein Gender Gap. Nicht, dass jetzt einer Puls kriegt, das hat nichts mit der Sprache zu tun, sondern einfach die Einkommensungleichheit zwischen Männern und Frauen, die besteht bei uns. Die gibt es in Dänemark schon ganz, ganz lange nicht. Und ich glaube, das sind so kleine Stellschrauben, die dazu führen, dass sich ein Volk insgesamt ganz wohl fühlt.
Ich denke, also ich finde es gut, dass du hier diese Vision aufzeigst und Möglichkeiten. Das sind wir wieder, wenn ich nochmal zurückgehe, ein bisschen bei VW und BYD, weil Deutschland ist halt auch ein Riesentanker. Also wie du sagst, wir haben 84 Millionen Einwohner, Dänemark glaube ich 5 oder 6 Millionen. Aber ja, man kann sich auch mal woanders Beispiele nehmen, wie man was verbessern kann, anstelle, dass politisch oft gesagt wird, aber guck mal, die haben noch die Steuer, ja, die wollen wir auch haben. Und die haben sogar, die Schweiz haben eine Vermögensteuer, dann brauchen wir die auch. Ja. Und das ist die falsche negative Denkweise, sondern man kann ja gucken, was machen andere besser? Und dann gucke ich mir das Bessere ab, als wie kann ich noch mehr Geld rauspressen oder wie kann ich noch mehr Regulierung reinpacken? Also deswegen, ich bin da immer ein großer Fan davon, über den Tellerrand zu schauen, in die Welt zu gehen und dann zu gucken, was kann ich da lernen und mitnehmen für eine Verbesserung.
Ja, und ich denke, das ist ein super, super Schlusswort für diese etwas unhügelige Ausgabe. Aber das wird sich, wir haben jetzt wieder 50 Episoden Zeit, das wieder in die andere Richtung zu drehen.
Das kriegen wir hin.
Vielleicht schrumpfe ich dann auch wieder von 1,76 auf 1,75. Mal gucken. So, schönen Tag noch und auf Wiedersehen.
Ja, Mange Tag. Hi, hi.
Bis dann.